angeblich live aufgezeichnet aus den Blue Pants Media Studios in München. Das ist zwischen den Seilen. Mit jeder Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. In der heutigen Episode Remote ist der Tod. Und nun für euch, weil die zwei nirgendwo anders hin können, die rothaarigen Stiefkinder der ProSieben Podcast Familie, die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Valandi Zanti und Dennis Pötsch. Der hat sogar Sommersprossen. Inlands News. Köln. Die Ehe von Oliver Pocher steckt in der Krise. So soll es Ehefrau Amira Pocher ihrem Freundeskreis mitgeteilt haben. Bewusst wurde der 27-jährigen Österreicherin die Eheprobleme, als sie realisierte, dass sie tatsächlich mit dem Oliver Pocher verheiratet ist. Auslandsnews. USA. Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich aktuell in der größten Volkskrise seit dem Bürgerkrieg von 1861, während die Demonstrationen, zumeist angeführt von der sogenannten Antifa-Bewegung, weiter in allen Teilen des Landes fortgesetzt werden. Zudem demonstrierten diese Woche mehrere Gruppen von amerikanischen Ureinwohnern vor Regierungsgebäuden, um gegen die stereotypischen Vorurteile ihres Volkes aufmerksam zu machen. Ihre Botschaft wurde jedoch nicht erhört, nachdem es nach einer halben Stunde Protestgesang über den Indianern das Regnen begann. Erotikdarstellerin, Regisseurin und Autorin Stormy Daniels plant ein weiteres Buch über ihre Affären. Nachdem sie ihrem letzten Buch Full Disclosure über ihre kurzen Bettabenteuer mit dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump auspackte, möchte sich die 41-Jährige nun ihren anderen berühmten Liebhabern in Schriftform zuwenden. Das Buch soll umgerechnet 30 Euro kosten. Für 50 Euro könnten Männer allerdings Teil des dritten Buches werden, so Mrs. Daniels. Sportnews. England. Die Weltmeisterschaft im Schienbeintreten wird trotz Corona in der kommenden Woche in England stattfinden. Ein nationales Großereignis für wahre Männer, das nur in England erfunden werden konnte. So der Sprecher des Verbands der Schienbeintreter. Ein Sport, der eine Mischung aus Rugby, Ultimate Fighting und Riverdance darstellt, wäre die perfekte Metapher für die britische Lebenskultur, fügt er hinzu. Das waren die Zwischen den Seilen News. Liebe Freunde, ihr wisst, wir blicken gern mal hinter die Kulissen. Ja, wir machen den Vorhang auf, wir schauen unter die Bettdecke und wir sind auch nicht überrascht, wenn wir da den Teenager am wupp, 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 wupp erwischen. Wir sind furchtlos. Das ist das, was wir sind. Und hier die absolute Wahrheit. Nichts von dem, was wir im Kommentar oder bei der Moderation machen, kommt einfach super spontan. Glaubt mir, so toll sind wir gar nicht. Es ist Fakt, jeder Moderator und jeder Kommentator legt sich gewisse Sprüche zurecht, die er im richtigen Moment bei der Live-Übertragung zack einfach nutzen kann. Ja? So wirkst du als Moderator und Kommentator einfach sauber strukturiert und kannst mögliche Pausen füllen. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand, der fürs Quatschen bezahlt wird, nicht quatschen kann, weil er einfach nichts mehr parat hat. Gibt's nichts Schlimmeres, nicht wahr, mein lieber Herr Valandi? Glücklicherweise muss man allerdings sagen, gab es gewisse Momente nicht, bei denen Valandi und besonders ich eigentlich reagieren könnten. Allerdings hatte ich da schon ein paar Sprüche für gewisse Fälle parat. Und damit wir die mal abarbeiten können, hier die Top 5 Liste mit den Sprüchen, die es zum Glück nie in den Live-Kommentar geschafft haben. Nummer 5. Klasse Runde von dem Mann aus Israel. Frage: Wie nennt man einen israelischen MMA-Fighter? Du kommst nicht drauf? Jiu-Jitsu. Eieieiei. Nummer 4. Das sind Tränen der Freude, sage ich Ihnen, die ich so das letzte Mal gesehen habe, als mein Vater die Scheidungspapiere in den Händen hielt. Platz Nummer 3. Steven Seagal sitzt im Publikum. Ich dachte immer, der Typ wäre fake und dann sah ich die Krankenhausbilder seiner Frau. Platz Nummer 2. Ich dachte, öffentliche Hinrichtungen wären nur in China erlaubt. Und Platz Nummer 1 der Top 5 Liste mit Sprüchen, die es zum Glück nie in den Live-Kommentar geschafft haben. Ui, das Messer glänzt aber schön. Ah, das ist ja voller Blut. Es ist Abend und der blöde Hunger meldet sich wieder. Du bist aber zu unfähig, etwas in die Pfanne, Topf, Ofen oder Mikrowelle zu stellen? Dann nutze Hey Frisch. einfach auf heyfrisch.de gehen und aus den für dich und 5000 anderen nicht exklusiv zusammengestellten Rezepten auswählen, grob zusammengehackte und nicht mehr ganz so frische Zutaten zwischen 9 und 20 Uhr an einem von drei dir nicht bekannten möglichen Tagen direkt zu dir nach Hause liefern lassen und dann mit Hilfe der heyfrisch Rezeptkarten die Zutaten zusammengeben. Wie richtiges Kochen eben, nur wesentlich teurer. Überteuert und absolut fade, aber für den bereits emotional distanzierten Partner, der mittlerweile nichts anderes mehr von dir erwartet, absolut ausreichend. Und was man mit heyfrisch an Zeit spart. Heyfrisch sagt Tschüss zum Genuss.
Mein lieber Herr Valandi, mir brennt etwas auf der Seele. Und zwar etwas Böses. Und es ist etwas zweischneidig. Wobei ich ja schon mal gesagt habe, mein Name ist Dennis Pötsch und ich werde wahrscheinlich nie wieder ein Event der UFC kommentieren. Und bis heute hat sich höchstwahrscheinlich nichts an dieser Aussage geändert oder an dieser Tatsache. Aber immer wenn ich zum Zeitvertreib durch Social Media herumfliege oder sämtliche Seiten, Foren etc. pp. Aufmache, fällt mir in der letzten Zeit auf, dass sich ein gewisser Mann, nennen wir ihn Dana White, über Dinge mokiert, bei denen ich mittlerweile als Außenstehender sagen muss, es reicht. Und zwar ist es immer diese Debatte um die Kohle. Wir wollen das mal ein bisschen kurz aufgreifen. Jetzt mittlerweile haben sich ein paar Stars der UFC geäußert, dass die Bezahlung doch nicht so toll wäre, wie es Dana White immer behauptet. Unter anderem bekommen die Fighter, wir sprechen jetzt mal ein paar Namen an, Masvidal oder Jon Jones, kein Pay-Per-View extra, die Bezahlung ist nicht so toll. Aber es wird sich ja immer herausgeredet, die Leute haben gerade neue Deals. Ich glaube, Jones hat irgendwie noch 8 Fights gerade unterschrieben. Ja, stimmt. Masvidal genauso.
So, wollte er nicht dieses Jahr wie viele? 3 Kämpfe oder 4 Kämpfe machen?
Ja. Ich weiß ja klar, nicht. Muss er aber auch machen, weil du zählst, also 8 Fights sind ja eigentlich realistisch betrachtet mindestens 4 Jahre, 2-mal im Jahr ran. Ja. Aber auch nur, wenn du verschont bleibst von allem, aber öfter als alle halbe
Jahre. Ja, muss man ja sagen, je nachdem, wie der Kampf ausgeht, wirst du natürlich von der Commission dann erstmal ein paar Wochen auf Eis gelegt. Ja. Erholungsphase kommt da hinzu, du kannst dann 2 Wochen später einfach antreten. Ich glaube, der da Rekordhalter ist und innerhalb kürzester Abstände immer wieder antritt, ist Donald Cerrone.
Ja, aber der ist ja auch, das ist ja auch, also
ja, das war auch zu viel.
Unglaublich, ja.
Das war zu viel und da ist jetzt auch das bei weitem ja nun überschritten bei ihm. Und dadurch, dass in den letzten Kämpfen, die auch wirklich einen hohen Stellenwert hatten, er dann nicht siegreich hervorgegangen ist, sind halt auch seine Aktien relativ schnell gefallen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist halt auch die Gefahr, wenn du viel antrittst und das mag er ja gerne. Ich habe ein altes Interview von Dana White mir noch angehört. Ich meinte es vorhin noch einmal vor der Show zu dir, dass das dieses Alleinstellungsmerkmal ist, das er für die UFC eben auch wollte. Immer die Kämpfe Star gegen Star, immer auf einer Augenhöhe. Im Gegensatz zum Boxen. Ja, das hat seine Vorteile. Ja, hat eben auch seine Nachteile und die Nachteile sind jetzt relativ deutlich zu sehen. Dazu kommt dann auch, ich habe in den letzten 1,5 Jahren auch verstärkt versucht, Casuals, also Leuten, die auch wirklich, in Deutschland ist MMA mehr Nische als Wrestling, mit dem ich mich damit da außen, also mit dem ich beruflich halt zu tun habe. Und fernab davon, wie die Reaktionen dann erstmal sind und man immer in so eine Art Erklärungsnotstand erstmal kommt, ist es dann halt so, okay, also sie verstehen dieses Prinzip Kampfrekord von Boxen zu 99,9%. Ah, der hat mehr Siege als der muss ja ganz gut sein. Der hat 6-1, wieso ist das denn ein Star? Oder der 4-3, der hat doch 3-mal verloren. Ja. Das Prinzip wird sehr einfach verstanden. Ja, das Prinzip ist eher auf Augenhöhe die Besten gegeneinander. Ja, wenn er dann 2-mal hintereinander verliert, dann ist er ja nicht mehr der Beste.
Es ist ja nicht nur das, die Problematik ist ja auch, wie du es gerade gesagt hast, Stars gegen Stars. Das heißt, du bist gut daran bedacht, Stars zu schaffen. Ja. Wieder der Vergleich zum Pro-Wrestling. Lebt denn nur davon. Du musst Leute schaffen, Charaktere schaffen, denen die Zuschauer, in denen der Fan, in denen der Geldgeber investieren möchte. Und das muss MMA auch machen, besonders eine Firma, die so ausgerichtet ist wie die UFC. Bellator eher weniger, weil sie einfach auch nicht die böse gesagt, Qualität an Superstars haben oder super erfolgreichen Leuten haben.
Sie sind in der Breite nicht so aufgestellt. Ja. Und ihr Prinzip ist ja dann auch so mal ältere Leute, ja, ältere große Namen aus alten UFC.
Noch mit Wert. Mit Wert.
Genau, sie haben noch Marktwert, die dann mitzuziehen. Dann passieren halt eben auch mal Sachen, wo du denkst, ah, Frank Mir, das war jetzt nicht so ein geiler Kampf unbedingt.
Ja, das ist das, aber die wollen natürlich, willst du dich als andere Promotion mit einem anderen Namen, dein Käfig sieht anders aus, du willst dich ein bisschen abgrenzen. Mhm. Eine Firma, die es komplett anders macht, und wir kommen auch gleich wieder an den Punkt Geld zurück, ist die PFL, Pro Fighting League, die ein Season-System hat, also wirklich jeder gegen jeder, und irgendwann mal geht es in die Finals, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale,
etc. Jetzt komme ich dazu, das ist ein Turnierprinzip, das versteht ein Normalo.
Ja, es ist, wenn du Purist bist im Sport, der ich ja bin, deswegen hatten wir ja irgendwann mal die Probleme bei mir, dass ich angefangen habe, dieses Überproduzierte nur noch zu belächeln und auch anzusprechen im Kommentar. Wenn du puristisch bist, ist das, was die PFL macht, eigentlich der reine Sport. Dich interessieren die Auseinandersetzungen, wirklich die Kämpfe, ist es klar für dich strukturiert, der ist weiter, weil er gewonnen hat, der ist vielleicht auch noch mit weiter, weil er insgesamt von den Punkten her, wir haben eine Tabelle, wir können ganz klar sehen, warum, weshalb, wieso. Probleme, UFC hat das nicht. Bellator löst es ganz schön, indem sie auch wieder Turniere mit einstreut. UFC ist es nicht wirklich verständlich. Es ist nicht verständlich, wie zum Beispiel ein Conor McGregor, der fast 3 Jahre Layoff hatte, in der Rangliste steigt. Das ist nicht verständlich. Es ist auch nicht verständlich, wie ein Doppel-Champion wie DC als Heavyweight-Champion, Light-Heavyweight-Champion bei einer Niederlage plötzlich die Ranglisten noch unterklettert. Es ist teilweise nicht verständlich.
Die Rankings sind willkürlich.
Ja, die sind schwachsinnig. Das kann man so ansprechen. Ja. Hi Dana. Und es fällt mir immer wieder auf, in der Vergangenheit habe ich die Sache noch ein bisschen belächelt. Aber wenn ich jetzt aufgreife, wie sich zum Beispiel Tito Ortiz kurz vor seinem Abgang, ein Ken Shamrock, Randy Couture, Mark Hunt jetzt noch in den letzten Jahren als UFC-Fighter immer wieder blockierten darüber, was da mit dem Geld nicht richtig funktioniert. Und ich muss wirklich gestehen, ich war tatsächlich einer von denen, der da saß und gesagt hat, hey, die bekommen den Hals nicht voll. Aber mittlerweile ist es doch die Einschläge von diesen Sachen, diese Steinwürfe in die Richtung, auf den Riesen draufsteht, wo ist mein Geld? Die kommen jetzt so stark zu Dana White und er redet sich eigentlich nur mit raus, Leute, die haben einen Deal, Punkt, und wir zahlen, er irgendwelche Zahlen rausklatscht. Die UFC ist aber kein Aktienunternehmen, man ist ja gar nicht verpflichtet,
das
reelle Zahlen zu zeigen.
Das ist der entscheidende Punkt.
Ja, es ist da nicht realistisch. Und wenn er dann sagt, okay, alle meine Kämpfe, alle meine Fighter, und er hat 600 angeblich unter Vertrag. Und wenn die Aussage kommt, ah, denen geht's alle gut, und die wird sich gesagt, es ist doch never ever 600 Fighter. Ein Fightcamp fängt gut und gern an bei 15.000 Euro.
Wir hatten das ja
einmal
aufgeführt.
Das sind die shitty Fightcamps. Gute 80.000, 100, also echt, der als Kämpfer investierst du jeden Tag hunderte, tausende von Dollar, Euros, Lire, was auch immer.
Vor Abzug der Steuer, und was ich das letzte Mal vergessen hatte noch zu sagen dabei, war, jeder Bundesstaat in den USA, also es gibt nicht 50 Steuersätze, nur es sind unterschiedliche Steuersätze, die dazu kommen.
Genau.
Also je nachdem, wo er dann dieses Fightcamp hat.
Ja, und das ist mittlerweile, ich kann mir es nicht vorstellen, dass all das, wenn es um Geld geht, ich möchte jetzt niemanden den Betrug unterstellen oder eine Lüge unterstellen, aber es wirkt so für mich, als ob da ein ganz, ganz großes Problem innerhalb der UFC ist und dass Dana White nicht die richtige Person ist, sich dorthin zu stellen und zu sagen, nee, warte mal, denen geht's gut und die alle kriegen den Schlund doch nicht voll. Wir sprechen hier von jemandem, der ja damals, als die UFC tot war und sie zu Spike kam, die war ja tot, den hat man 10% angeboten, der UFC, der war 10% Besitzer. Warum? Weil man einfach auch die Kohle nicht mehr zahlen konnte, also hat man den Geldwert gegeben, du beteiligst dich an der Gewinnsumme.
Also, also wo Rauch ist, war mal Feuer.
Ja.
Ist Feuer. Und es ist auch kein Zufall, dass Conor McGregor jetzt mal wieder zurückgetreten ist. Das sind alles so kleine Machtspielchen. Es ist kein Zufall, dass ein anderer großer Star, Masvidal, dazugekommen ist. Der Vergleich natürlich mit den Diaz-Brüdern von Dana White dann mal wieder sehr schön. Henry Cejudo, der 2 Titel hält, auch noch zurücktritt. Das sind alles Demonstrationen. Es gibt keine Gewerkschaft der Kämpfer, wie auch. Sie sind nicht organisiert. Es sind im Endeffekt selbst. Wobei, es sind Selbstständige eigentlich, die jedoch Exklusivverträge haben.
Das funktioniert alles nicht.
Das kommt dazu. Und ja gut, also natürlich ist Dana White mit dafür verantwortlich, dass die UFC überhaupt diesen massiven Zuwachs hatte, als er damals die UFC gekauft hat. Er war ja Manager zu der Zeit damals von Tito Ortiz. Und wie viel waren es? wie viel, das war ja ein Apfel und ein Ei verhältnismäßig.
Das war nichts.
Ich habe die Summe nicht im Kopf.
10% haben nichts gekostet.
Also sie haben wirklich für ein Apfel und ein Ei damals die UFC gekauft und haben ja auch an der Präsentation was getan und auch an der Vermarktung, die sich dann damals verändert hatte. Und auch aus diesem grungy Underground, das es damals hatte, so ein bisschen wegbefördert. Dazu kam, Spike hast du angesprochen, Ultimate Fighter war ein Segen für die UFC.
Ja, ja.
Ohne The Ultimate Fighter würden wir UFC nicht so erleben, wie sie
Stars
jetzt
Stars geschaffen.
Bitte?
Er hat Stars dadurch geschaffen.
Er hat eine Bühne nur überhaupt erscheint. Ja. Augen haben überhaupt das darauf bekommen. Ja. Und jetzt sind die Augen, also die Augen, die damals auf dieses Produkt gekommen sind, sind jetzt so drauf. Ich bin ja auch dadurch erstmal neugierig geworden.
Du bist durch mich neugierig geworden.
Ja, natürlich. Es war ja auch zu der Zeit als
Shameless Plug.
Ja, zu Recht, denn es war ja auch so ein bisschen mit immer die Zeit, dass nach dem Wrestling dann, wenn man im Hotel war, UFC-Pay-Per-Views dann einfach geguckt hat.
Da war ich
hat,
immer sehr, sehr sauer, dass meine Veranstaltungen beim Wrestling hier die Konterveranstaltung zur UFC
ja,
war.
Ja, es war irgendwie immer so. Und dadurch ist man, also bin ich darauf aufmerksam geworden, auch damals. Und es waren Stars, da wieder auf die Kampfrekorde dazu zu sprechen. Natürlich waren es Charakterköpfe, nur die hatten halt irgendwas und es war eben nicht so breit aufgestellt. Das hat so seinen gewissen Reiz gehabt. Nur Ultimate Fighter war es dann wirklich in den USA so. Natürlich das Reality-Konzept zu der Zeit war, also Reality-Fernsehen zwar nicht mehr ganz, ganz peak, nur immer noch so breit, dass ein normaler Fernsehzuschauer gesagt hat, oh, was ist das denn? Will ich mal sehen. Und dadurch überhaupt dieses MMA kennengelernt hat.
Du hast es angesprochen, das Thema Gewerkschaft. Im Endeffekt hast du eine Gewerkschaft beschrieben, eine Organisation. Die sind nicht organisiert, die Fighter. Du bist jetzt jemand, der immer noch ein bisschen in der Thematik drin ist, weitaus mehr als ich. Ich verfolge das ja wirklich nur noch von außen.
Wobei ich der Bellator-Typ bin.
Ja, gut. Bellator MMA.
Oh, Entschuldigung, stimmt, bitte. Kann auch Kickboxen.
Richtig, genau. Das wäre dann ich. Entschuldigung, dass ich zurückkomme. Das ist angesprochen, die sind nicht organisiert. Die haben keine Gewerkschaft. Stell dir mal vor, die Versuche, die zum Beispiel ein Mark Hunt über die letzten Jahre immer wieder gestartet hat, die UFC auch verklagt hat wegen Zahlungen, die er glaubt, verdient zu haben. Am Ende kam nie was bei rum. Stell dir mal vor, es würde jetzt eine Gewerkschaft gegründet. Keine Ahnung, wie die bei einem Sportverband ausschauen würde. Obwohl auf der anderen Seite die NFL ist organisiert, die NBA ist organisiert, Major League Baseball ist organisiert. Und auch dort sind ja horrende Vertragssummen. Und auch das sind ja Ligen, die trotzdem unglaublich viel Geld verdienen. Schon allein mit Lizenzverkauf. Aber vielleicht ist da schon das Problem, weil die UFC ist ja, wenn man es genau, ist ja keine Kampfliga. Die UFC ist eine Firma, deren Produkt die Produktion von Live-Events, in dem Fall MMA, ist. Deswegen hast du nicht im Gegensatz zu Boxen verschiedene Verbände, die gegeneinander auch antreten können. Du kannst mehrere Titel halten. Die UFC hat ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die UFC, wir sind Ultimate Fighting Championship, hat den Namen Ultimate Fighting ja dadurch auch geprägt. Ich glaube, dass ein Dana White, und deswegen ist er so vehement darauf bedacht zu sagen, nein, ist hier alles fair und ihr kriegt das, was ihr kriegt und Hauptsache wir kriegen genug. Ich glaube, dass so eine Organisation, eine Gewerkschaft der Tod der UFC wäre. Bin ich ganz ehrlich.
Ich persönlich glaube nicht der Tod, es würde einiges transparenter machen.
Das die Zahlen müssten öffentlich gemacht werden, schon allein.
Ja, also ich weiß nicht, ob es dann eine AG sein muss.
Nee, das nicht. Das aber wenn du eine Gewerkschaft hast, die Gewerkschaft ja Verträge macht und sagt, okay, wir wollen eine Beteiligung, dann müssen ja ganz, ganz klar diese Zahlen offengelegt werden. Ein Dana White stellt sich ja bei jedem Pay-Per-View ja auch immer gerne hin und liest die Zahlen vor. Verkauft wurden so viele Sitze, so viele Pay-Per-Views, das ist ein Wachstum von so und so viel oder etwas weniger. Auch diese Zahlen, ich pause jetzt einfach mal raus, stimmen teilweise nicht, wenn man sie mit den Zahlen vom Vorjahr vergleicht. Die Vorjahrszahlen sind höher und jetzt auf einmal ist ein Abfall von was weiß ich, 10.000 Pay-Per-View-Buys eine Steigerung von 3%. Diese Mathematik macht keinen Sinn. Jetzt stell dir mal vor, es wäre auch noch eine Gewerkschaft mit 600 Kämpfern darin, die alle sagen, Moment, warte mal, wir müssen doch hier einen Mindestlohn setzen.
Reden wir auch so, es sind nicht nur 600 Kämpfer, die nur unter UFC-Vertrag wären.
Oh ja, das sind ja Bellator, das ist PFL, das ist One Championship, das ist damit hört es eigentlich schon wieder groß auf. Aber es wären vier Stück. Und dann müsste man sich vielleicht sogar überlegen, ob die UFC, Bellator MMA, One Championship, PFL, wohl PFL ein bisschen schwieriger da wird, wegen dem Systemdesign, ja. Turnierkonzept. Und man dann nicht, okay, das sind die Firmen, die aber eher in Verbänden wirken. Das heißt, wir bräuchten ja wieder einen Überverband, MMA-Verband, der veranstaltet.
Dann wären wir wieder beim Boxen.
Da wären wir wieder beim Boxen oder vergleichbar zur NFL, vergleichbar zur Major League Baseball, NBA, organisierter. Und wir hätten den großen Vorteil, jetzt auch mal wirklich zu sehen, wer ist der Beste der Besten der Besten. Rising habe ich vergessen. Aber das kommt
die
davon,
KSW
weil ich bei.
Hast du vergessen.
Ja, genau, aber das kommt davon, weil die einfach so noch. Die KSW, sprechen wir es an, aus dem osteuropäischen Raum, die nehmen es mit Drogentests noch nicht so ganz so ernst. Ryzen hat eine Glaubwürdigkeit von 0,2%. Klar, dass die da jetzt wirklich nicht mitspielen können in der Sache, aber ich finde es.
Du hast das Prinzip ja erklärt.
Ja.
Du hast das Prinzip erklärt und wen es da einschließt, da brauchen wir jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Darum geht es nämlich nicht, sondern um das, um die Auswirkungen.
Ja, und ich glaube, dass ein Dana White hinderlich ist für Wachstum des Sports, was die Organisation anbelangt, natürlich, aber im Umkehrschluss, natürlich ohne ihn gibt es die UFC nicht mehr.
Genau.
Die UFC wird auch nur wachsen, weil es ihn geht, weil das, was er macht, ist ja, damit habe ich, glaube ich, die größten Probleme. Und da ist nur Geld der Punkt.
Natürlich.
Er will die UFC wachsen sehen, er will den Sport nicht wachsen sehen. Für ihn ist das, was die viele Leute auch den Fehler machen, WWE mit Wrestling in Verbindung zu setzen. Es ist Wrestling, es ist WWE, Synonym. Und ich glaube, das hat auch ein Dana White mit der UFC vor. Der hat es ja eigentlich auch schon geschafft, wenn man ehrlich sein soll. Nur dadurch passieren solche Sachen. A, du musst Stars schaffen, weil dein Ranking-System ja für den Arsch ist, Entschuldigung. Weil du ja nur versuchst, durch Zahlen zu überzeugen und du kannst dir nicht die Pflunzen erlauben, wie es zum Beispiel bei Bellator noch passiert, einfach jetzt nicht Mismatches sind. Es ist halt einfach, Kämpfer müssen gegeneinander antreten.
Ja.
Aber um das jetzt nochmal diesen Bogen zu schaffen, mein Problem damit, was heißt mein Problem damit? Das Problem, das ich herausstelle, es ist ja nicht wirklich mein Problem, ist einfach, dass er durch dieses System, A, ist er aktuell das einzige Sportteam, das spielt. Deswegen kann er sich, es ist eine Drucksituation, dadurch kann er sich nur erlauben, den Leuten so drauf zu sehen, geht doch woanders hin, es gibt ja nichts anderes, wir veranstalten, wir bauen eine Insel, deswegen war Dubai, schütten wir gerade Sand auf, damit wir es machen, wir stehen über den Dingen. Auf der anderen Seite ist das eben eine Aktion, was, ich frage mich wirklich, was passiert, wenn ein John Jones, wenn ein Masvidal, wenn die Diaz-Brüder irgendwo ein anderes Angebot bekommen, das interessant sein sollte und die schaffen es irgendwie aus diesen Verträgen raus. Und jetzt stell dir mal vor, Diaz-Brüder sind da bei der PFL in einem Turniersystem.
Ei, hör mir auf. Das verkauft sich mal
brutal.
Ein bisschen anders.
Jeder Event würde sich da verkaufen.
Ja.
Ein John Jones wäre bei der PFL. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade diese pushen möchte, aber einfach nur, weil es so gegenläufig
ja,
ist.
Die
zu
sind
dem,
ja
was
jetzt
UFC
aktuell
ist.
In den Schlagzeilen. Ne?
Genau.
Die Sache wäre ganz einfach. Im Endeffekt ist es so klar, Dana White besitzt die Marke, ja, was heißt besitzt die Marke nur? Er ist der Promoter der Marke UFC, das hast du ja auch gerade beschrieben.
Er ist das Gesicht, Punkt.
Genau,
ja.
Das strahlt er ja auch aus.
Ja.
Und für ihn ist die Marke UFC wichtig. Und er will die Marke UFC größer machen als einzelne Namen. Das heißt, die Zielsetzung, die Konsequenz daraus ist, ich versuche noch weniger Stars zu machen. Und die Leute kommen nur hin, wie bei Disney World. Einfach, weil UFC da ist, weil hier ist Fight Island, weil hier ist Disney World, weil hier kommt ihr hin und ihr seht es. Und dann sind die einzelnen Leute noch mal weniger wichtig, nur die Marke UFC hat einfach einen größeren Stellenwert und die verkauft von alleine. Da mache ich auf den großen Postern kein Foto von Jon Jones, von Conor McGregor, sondern ich mache das UFC-Logo einfach ein bisschen größer und dadurch habe ich verstanden, worum es hier gerade geht. Vielleicht will einfach er Walt Disney sein.
Ich glaube, der will Walt Disney sein, aber er hat ja, aber er hat ja ein Produkt, das nur über das Gesicht verkauft wird. Denn schauen wir uns mal die Zahlen an, Conor McGregor ist weg und die UFC hat in den ersten Momenten ja mal Einbrüche. Dann hat man Leute gefunden, es funktioniert wieder halbwegs, zack, Jon Jones pisst wieder heiß. Einbrüche. Oh, uns fehlen die Stars. Jetzt hat man die Stars wieder. Ich frage mich, wie viel Kohle haben sie Diaz geboten, damit er sich zweimal reinstellt? Man hat sogar den ekelhaften Gürtel geschafft, nur damit man das auch noch hypen kann. Den
Der BMF-Teil.
Bad Motherfucker. Ja.
Hallo.
Wir piepen hier in der Post-Production raus, keine Sorge. nur damit er Interesse hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt so einfach wäre für einen Dana White zu sagen, weißt du was, wir verzichten auf Stars, weil ihr bekommt den Schlund einfach nicht voll und die UFC ist die Marke. Ich glaube nicht, dass die UFC noch die Marke ist. Klar, das steht oben drüber und es ist alles gebrandet.
Der Titelgürtel wurde so gemacht, dass er wie ein UFC-Brand aussieht.
Ja, aber
das hat keinen anderen Grund.
Aber ich glaube auch, dass es sein Verhalten und eben weil jetzt so viele Leute drohen, ich glaube, dass sein Verhalten A ist, er ist der Einzige, der gerade am Start ist, so wie es auch Disney ist. Disney kauft einfach einfach jeden auf und deswegen funktioniert es. Die UFC hat es nicht anders gemacht mit 600 Fightern unter Vertrag. Das heißt ja, das sind ja mit Leichtigkeit 500 Fighter, von denen haben wir noch nie was gehört. Die tauchen auch nirgends auf. Hm. Roughly 500, sagen wir mal 300, selbst 300 Kämpfer. UFC-signed Fighter. Mit denen da haben wir nur wieder zu tun. Die können sich das halt zu Hause einrahmen, aber haben nichts davon. Aber es
ja,
ist für mich,
oder sind bei den Prelims, also der Show vor der eigentlichen
Hauptshow.
Oder sitzen
im Publikum, weil auch das ist ja der Klassiker. Du hast einfach sehr, sehr viele Vertragsfighter im Publikum, weil auch der UFC-Event ist nicht immer ausverkauft. Ja, wir kennen die ganzen Tricks. Ist ja auch nicht schlimm, alles legitim.
Hatte ich das nicht erzählt beim Boxen? Wie das
ja, du stellst die Leute rein, die du hast. Dann ist die Halle voll.
Und in den ersten Reihen, das sind gesponserte Tickets. Natürlich hast du auch einzelne Leute, die dann für die Tickets zahlen. Die blendest du ab und zu an. Hier, die Fans sitzen in der ersten Reihe da rum. Das sind dann halt die Sponsorentickets. Übrigens, das wurde einmal bei einer Live-Sendung gefragt. Ja, warum sind denn die Sitze in den ersten Reihen noch leer? Die Veranstaltung läuft, weil es Sponsorentickets sind. Und die sind noch oben irgendwo im Catering. Die halten sich da auf und da ist es halt gemütlicher, gucken von da oben runter, essen,
die
trinken.
Die kommen
und dann,
runter, wenn die wissen, die Kameras jetzt
wenn
da.
Wenn die Kameras Attacke. Da sind, ganz genau, und dann sind sie erst da. Bei den Klitschko-Kämpfen war es ganz extrem. Da haben auch tatsächlich niemanden die Kämpfe vorher interessiert. Da, um mal den Einblick so ein bisschen in die Promotion zu bringen, die dahinter steckt.
Aber ich glaube, also das ist meine Meinung, schneidet sich da an Dana White nicht extrem ins Fleisch, wenn er jetzt so die Pistole den Leuten auf die Brust legt. Weil die Aussage ist ja wirklich, wir sind hier jetzt der einzige Platzhirsch und das wird sich höchstwahrscheinlich 2020 auch nicht mehr groß ändern.
Das wird sich nicht ändern, solange sie diesen Deal mit ESPN haben, sind sie diejenigen, die klar bestimmen, wie es läuft.
Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sich jetzt anschaut, so grandios sind die Zahlen von einer UFC aktuell ja eigentlich auch nicht in den Ausstrahlungen. Bellator MMA, die jetzt auf CBS Sports sind und Reruns zeigen, haben ähnliche Zahlen. Also es wäre also auch dieses der Zuschauer lechzt nach Unterhaltung. Wir hatten das Thema schon mal angesprochen, weil es einfach für die Seele gut ist.
Ja.
Aber die UFC schafft es ja auch nicht mal mit, hey, wir sind die Einzigen, die wir gehen live, es ist wirklich neu, blablabla. So überwältigend ist das alles auch nicht. Und jetzt auch noch dann zu sagen, weil okay, wenn dann geht doch, weil so habe ich einen Dana White auch noch nie erlebt. Normalerweise ist er der geht schon sehr, sehr stark in eine Konfrontation. Ja. Ganz, ganz klar. Aber seine Jungs und Mädels, mit denen er wirklich Kohle verdienen kann, da legt er ja alles drüber. Und da ist er sich ja auch nicht zu schade, wirklich jeden schleimischen Trick zu verwenden, nur damit sein Bubi besser ausschaut. Conor McGregor musste jahrelang irgendwelche 70-Jährigen in schottischen Bars aufwühlen. Da wurde auch nicht, naja, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. John Jones bekrapscht irgendwelche Kellnerinnen. Ja, ich habe das Tape gesehen, ist nicht so schlimm. Jetzt geht's um die Kohle und jetzt ist vielleicht sogar mein legitimer Anspruch der Leute da zu sagen, hey, hör mal zu, Dana, du sagst ja immer so und so, läuft's hier gerade mit dem Geld, wir verdienen so toll. Ich schaue auf meinen Gehaltscheck, irgendwie ändert sich der jedes Mal, aber der geht nicht deutlich nach oben, ich bin doch so viel wert.
So, und jetzt kommt es dazu, sie haben einen festen Vertrag mit ESPN, sie verkaufen noch Pay-Per-Views, natürlich, und der Conor McGregor gegen Cowboy Pay-Per-View hat ja offenkundig Zahlen nach oben getrieben, nur er war der Einzige. Kein John Jones hat die Zahlen überdurchschnittlich nach oben gezogen. Diaz Masvidal hat auch nicht die Zahlen übertrieben nach oben gezogen.
Da selbst heißt, Dwayne Johnson, den sie reingestellt haben, hat nichts gebracht. Das ist übrigens auch wieder so großartig. Hey, unsere Fighter wiegen 70 Kilogramm, sind 1,75 Meter, 1,80 Meter groß. Wie wär's, wenn ich da mit den 1,95, 125 Cut-Typen reinstelle, damit sie schön klein ausschauen? Hervorragend wieder gemacht.
Und die...
Sorry, aber das ist das Bild, das ich habe.
Der zu seinem WWE-Theme reingekommen ist.
Das ist genau das Bild, das ich habe. Und da merkst du doch wieder, dass Dana White sich nur mit einer Sache brüsten kann. Er hat Zugang zu den Stars.
Ja, die Sache ist jetzt halt, er hat diesen Vertrag, diesen Festvertrag. Und dadurch, dass er halt auch sieht, halt, Moment mal. Es ist völlig egal, welche Leute ich da reinstelle. Ich krieg mein festes Geld vom TV-Sender.
Ja.
Der Einzige, der ein bisschen einen Unterschied macht, ist Conor McGregor. Alle anderen haben eigentlich nicht mehr so, sag mir das deutsche Wort, Leverage. Ich hoffe das, oh Gott. Haben nicht so viel Einfluss auf die Verkaufszahl wie vorher. Das heißt, ich bin von einer einzelnen Person nicht mehr abhängig. Das heißt, ich kann meine Marke weiter nach vorne pushen. Meine Marke, die UFC ist und im Übrigen auch Fight Island, damit pusht er was. Das heißt, USP soll jetzt UFC werden plus Fight Island. Weißt du was? Gucken wir uns mal Fight Island an. Das verkauft. Und nicht mehr der einzelne Name. Und das kann ein sehr großer Anreiz sein. Das heißt, vom Geschäftssinn her gar nicht mal so unsmart.
Marketing ist es grandios.
Also wirklich smart, was er da macht. Und macht sich dadurch unabhängiger von einzelnen Leuten. Und du hast ja diese ganzen, wie soll ich es nett sagen, Fehltritten der Stars, wozu Stars einfach neigen. Er macht sich davon unabhängiger einfach, dass er halt nicht sich damit auseinandersetzen muss, was ein John Jones wieder macht, was der ein oder andere da wieder macht, sondern Leute, ihr wollt Kämpfe sehen auf Fight Island oder ich habe jetzt eine Show in Las Vegas, ihr seht UFC hier und es ist völlig egal, wer antritt, der Paycheck ist sehr, sehr ähnlich, weil ich auf ESPN einfach bin.
Aber da haben wir doch auch wieder den Vergleich zu anderen Firmen, die es aktuell genauso machen. Und zwar zu sagen, okay, unser Wert besteht darin, Content zu liefern. Was wichtig ist, wenn du eine Firma bist, die Content verkauft.
Ja.
UFC ist eine Produktionsfirma, Punkt. Bellator ist auch eine Produktionsfirma.
Ist eine Fernsehshow.
Es sind Fernsehshows, ganz einfach.
Es sind Fernsehshows, das sagen sie auch selber.
Aber ist es dann nicht vielleicht wieder diese Problematik? Selbst ich bin ja kein Fan von der Idee Fight Island. Für mich hat es zu viel Mortal Kombat Aspekt. Wo ich Mortal Kombat mag. Aber dennoch, es ist absurd für mich, aber dennoch bin ich derjenige, der sagt, ich will eigentlich sehen, wie dieses Ding ausschaut.
Ja, merkst du was?
Aber ich glaube, die Problematik wird sein, ich muss es ja immer auf mich münzen, weil ich kann in niemand anderen reinschauen. Ich weiß nicht, wie andere Leute reagieren. Ich weiß nur, wie ich reagiere und ich weiß, dass im Regelfall die Leute, mit denen ich arbeite, nach 9 Monaten nachziehen.
Dazu ein Satz, den ich sehr vielen gerne sagen würde und möchte an dieser Stelle. Deine Landkarte ist nicht die Welt.
Ja.
Und ich hoffe...
Ich habe nur diese 2,50 Meter Radius um mich herum. Da kann ich entscheiden, wie kann ich es empfinden. Aber wenn ich jetzt...
Übrigens, wenn das zitiert wird, aus dem NLP kommt, ihr dürft mich nennen. Danke.
Tim. Jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung. Ja, Moment, da ist er wieder. Ich hab ihn.
Hast ihn.
Ich hab ihn. Fight Island. Jetzt sehe ich Fight Island. Jetzt habe ich es gesehen. Okay. Jetzt interessiert mich aber nicht mehr, warum... Okay, was ist jetzt neu? Ja, die Location ist anders. Warum soll ich es gucken? Weil, okay, ihr seid halt jetzt da, ich sehe ja nichts von der Insel, es sei denn, es wird Open Air sein. Wäre wieder interessant.
Es lässt sich ja geil vermarkten.
Du hast aber auch nur einmal.
Du hast dein eigenes Disneyland. Jetzt lass ihn da diese Fight Island haben, dann sind ja nicht nur Kämpfe.
Aber
das heißt, die Leute sollen da hinfahren und dann drumherum, dann baust du halt irgendwas drumherum, das um ein ganzes Wochenende wie ein Erlebniswochenende UFC wird.
Aber Disney funktioniert doch auch nur. Space Mountain ist mit dabei. Die ganzen Charaktere aus den Lieblingszeichentrickfilmen und Serien sind dabei. Marvel-Charaktere sind mit dabei. Disney an sich ist bekannt dafür, wir kaufen Sachen und unser Erfinder mochte keine Juden. Das ist Fakt. Das ist ein Fakt. Da kann ich nichts dafür. Das ist ein Fakt.
Hat er es gesagt?
Ja. Ja, das ist so.
Okay,
du mochtest keine Juden.
Dann bin ich ruhig.
Walt Disney, ich glaube, können wir sagen, Walt Disney war ein bekannter Antisemit.
Hat er das sogar öffentlich gesagt?
Ja, krass. Aber das waren andere Zeiten.
Okay, alles klar.
Das waren andere Zeiten.
Das muss ich jetzt erstmal verdauen.
Verdau das.
Okay.
Aber auch Disney verkauft er mit dem Spektakel, was er hat.
Das konnte ich früher besser.
Schön. So hast du den Job damals bei ProSiebenMax bekommen, oder?
Ja, genau. Und ich habe noch nie als Donald Duck kommentiert.
ich bin mir sicher.
Ich würde jetzt so gerne gerade Tobis Gesicht sehen.
Den Kleisungen seines Gesichtsausdruckes.
Der wird sich freuen, dass er das jetzt auf Band hat und sagt, das Film.
Das wird ein neuer Teaser.
Der ist auch heute echt fies zu mir gewesen. Er hat mich angegriffen. Mehrmals. Beleidigt.
Körperlich,
ja.
Hat er dir den Stuhl gegeben, der noch mal ein Stückchen kleiner ist als sonst?
Ach, den habe ich mir ja selbst genommen.
Ja, stimmt.
Ja. Wir haben Entschuldigung, wo waren wir?
Disney World. Disney funktioniert meiner Meinung nach auch nur, weil die Attraktionen mit dabei sind, weil die Charaktere mit dabei sind. Bei der UFC wird es interessant, wenn sie erstmal auf der Insel sind, ob das jetzt so spektakulär ist wie im Endeffekt der Super Bowl. Da ist es mir auch egal, welche Teams spielen, weil es ist der Super Bowl. Aber wie oft könnte ich mir den Super Bowl anschauen, bevor ich sage, ja, okay, reicht mir auch wieder. Jetzt sollte ich mich vielleicht doch mal interessieren, welches Team mitspielt. Und da sehe ich ein Problem. Ich verstehe das vollkommen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so dran gedacht, was du erklärt hattest.
Ich bin gespannt, wie oft jetzt Disney World gesagt wird.
Ich hatte gar nicht so sehr dran gedacht, wie du es erklärt hast. Er möchte anscheinend auch ein bisschen weg von diesen Stars, was ja die Tendenz anscheinend ist.
Ja.
Zu sagen, hey, ich lasse uns nicht gefallen, wenn ihr gehen wollt, geht. Oder, nee Leute, ihr habt Vertrag, dann seid ihr halt unglücklich, ist mir egal, Vertrag ist Vertrag. Das ist das Geld, was es gibt. Hauptsache, wir verdienen es. Und dass er wirklich weg möchte von, wir verkaufen uns nur über Superstars, die UFC Superstars. Auf der anderen Seite ist Merch halt immer noch so ein Geldding.
Ich habe oft in solchen Promotion-Meetings, wo Promoter auch drin saßen, gesessen. Es gab ja zu meiner Zeit damals zwei große Box-Promotion in Hamburg. Und da ist der Satz, ja, dass man sich mit dem einen oder anderen halt arrangieren muss,
ja,
wegen der Stars. Nur schwer zu kontrollieren, solche Leute.
Ja, und natürlich, sobald du Star halt bist, nimmst du dir Star.
Und deswegen war schon damals eben so eher, das ist ja das Problem gewesen, man wollte sich selber als Promotion eher in den Vordergrund bringen, da steckt diese und diese Box-Promotion dahinter, damit Leute einschalten, oh, es veranstaltet der und der. Deswegen gucke ich, ne, das hat beim Boxen gerade hier in Deutschland überhaupt nicht funktioniert, auch in den USA. Die Leute schalten ja, es ist ein Einzelsport. Das heißt, ja, die Leute schalten dafür ein. Schau dir Tennis an. Tennis funktioniert als Einzelsport, als diese Identifikationsfiguren in diesem Einzelsport weggefallen sind, ist der Sport mit weggefallen. Dass er besser organisiert ist, dass er professioneller ist, dass er schneller, dass er attraktivere Regeln, das spielt dann keine Rolle mehr.
Und aber kann das nicht auch der UFC passieren, wenn sie sich jetzt
das
wirklich...
Das kann jedem Sport passieren. Das kann, es ist völlig unabhängig von der UFC und UFC ist ja nochmal nicht der einzige Sport. Und UFC hat ja viel Pionierarbeit geleistet.
Ja, aber wie sie es herausstellt an den falschen, also für den Sport ja und dann auch vor allem für die, nein, stimmt nicht, für den Sport nicht, für die eigene Marke. Und durch die eigene Marke, weil man die einzige wirkliche Firma war mit medialer Aufmerksamkeit, danach gab es noch ein bisschen Strikeforce, Pride wurde dann verspannt, wurde von der UFC die Rechte aufgekauft, dann war man auf einmal Platzhirsch. Nochmal, die UFC ist das Synonym für MMA.
Ja,
das ist einfach
am
ein
Anfang, ich meine, 93, als UFC stattgefunden hat, da hieß der Sport, weiß ich noch, ja, hast du dieses Ultimate Fighting.
Da hieß es genau, weil du dachtest, MMA heißt Ultimate Fighting. Ja. Und da so, oh, MMA gegen Ultimate Fighting, ist das, ja, ist der gleiche Schmuck. Das war im Endeffekt Vermarktung, Eiweißpulver, Proteinpulver. Wenn die Kiddies dastehen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Proteinpulver und Eiweißpulver? Kiddo, das ist das Gleiche. Hm. Das war genau das, was die UFC gemacht hat. Und clever, weil das ist Vermarktung 101. Schaffen Begriff, das soll das neue Synonym werden. Du machst MMA, aber du bist die UFC. Und die Leute sollen automatisch denken, UFC. Mhm. Frank Mir, der ist jetzt bei Bellator. UFC macht der, ne? Nee, er macht MMA, ist bei Bellator MMA, sagt der Name schon. Okay, cool, aber es ist doch das. Wie oft hatten wir die Fälle bei den noch sehr unerfahrenen Fans, unerfahrenen Zuschauern, die uns die Frage bei einem Bellator-Event gestellt hat, warum sie nicht Joe Rogan hören können.
Weil es eine andere Liga ist. Warum ist der Käfig rund?
Warum ist das so? Ich dachte, das ist so. Das hat die UFC clever gemacht. Aber sie haben es auch damals auch nur geschafft, weil sie eben einen Sender hatten, die gesagt haben, hör mal zu, wir stecken Kohle rein und wir geben dir ein neues Format. Du kannst Charaktere schaffen. Dadurch kannst du dein Produkt pushen. Denn wir haben es auch schon mal besprochen. Du hast es so wunderschön heute gesagt. Was möchte ich denn jemandem, der nichts mit diesem Sport zu tun haben, an Schönheit präsentieren, wenn ich jemanden in der Mount-Position habe, der einfach nur auf jemanden einschlägt? Da zuckst du als unerfahrener Zuschauer ordentlich zurück. Ich habe das heute noch, wenn ich erzähle, hey, was treibst du so? Ja, ich habe das und dessen gemacht. Im Übrigen war ich UFC Bellator-Kommentator, Boxen kommentiert, Kickboxen kommentiert und hier und da. Boxen, Kickboxen, kommen sie klar. Kickboxen sind sie schon ein bisschen Augenbrauen.
Beitritte dabei sind.
Ja, genau. Aber MMA, ja, das ist doch das ohne Regeln und hier und da. Und du kannst es nur umgehen, indem du Namen nennst. Ich brauche in Deutschland kein Name-Dropping bei dem unerfahrenen Zuschauer betreiben, weil er nicht weiß, wer die
Selbst
Leute sind.
Bei einem bei einem, der davon mal gehört hat. Das ist bei Wrestling ein bisschen einfach. Ich habe dir das ja gesagt, als ich jetzt halt auch die letzten anderthalb Wochen weg war, es waren gefühlt zwei Wochen, da wurde natürlich gefragt, ja, was machst du denn da, wenn wir da in der Gruppe da bei dem Kurs auch zusammensaßen. Und ich konnte dann halt auch beobachten, wie die Reaktion von vielen ist, wenn ich Wrestling gesagt habe und MMA. Erstmal MMA so erklären und wenn sie dann Bilder dazu sehen, diese körperliche Distanzierung und dann in Erklärungsnotstand kommen, ist immer schwierig. Weil dann musst du einem wirklichen Menschen, der dir gegenüber ist, erstmal erklären, was es ist. Es ist was anderes, wenn wir die rosa Fanbrille aufhaben, dann ist es auch schön, dann können wir uns dafür begeistern. Nur die Verantwortung auch von uns beiden zum Beispiel ist ja auch erklären, was steckt da eigentlich hinter. Und auch ab und zu mal diese Fanbrille aufnehmen und ein bisschen mal, du hast es das schöne Wort reflektiert auch immer wieder, und das benutzt du ja auch oft, wenn du mir Dinge beschreibst, reflektiert etwas zu hinterfragen und auch zu beschreiben, fernab jetzt vom Sport, sondern auch auf persönliche, private Selbsteinschätzung. Und das war jetzt für mich gerade die letzten zwei Wochen, als ich da weg war, sehr interessant dann auch zu sehen. Beim Wrestling ist es relativ witzig.
Da lachen die Leute direkt. Hulk Hogan, Undertaker.
Wir haben uns jetzt angesehen und da sind die Mundwinkel nach oben. Genau das sind die Fragen. Macht das der Undertaker noch? Hulk Hogan, Bret Hart. In Deutschland sehr viel Bret Hart, was da auftaucht. Sie verbinden Kindheitserinnerungen. Da hast du auch diese Positionen zwar durchaus, wobei auch nicht so extrem, das macht da WWE ganz schön clever, muss ich sagen. Nur im Hinterkopf, weißt du, ja, sie stellen es dar, sie präsentieren mir da etwas.
Aber die WWE, also Wrestling generell, hatte den großen, großen Vorteil, dass es so ein Feelgood-Ding ist. Hey, es ist Unterhaltung. Ja. Und die Eltern klären auch die Kiddies auf, hör mal zu, das sieht so hart aus. Aber in Wahrheit so und so, du hast eine ganz andere Verbindung damit.
Und dann... Darf ich noch eins?
Gerne.
Und dann höre ich nicht Vince McMahon auf öffentlichen Pressekonferenzen
fluchen.
So wie Dana White.
Genau.
Das kommt dazu. Vince McMahon, werft diesen Menschen vor, was ihr wollt. Ist mir völlig egal. Ich höre Vince McMahon nicht jede Woche in einem Mikro mit Bostoner Rotzzunge reden.
Ja, ja.
Und das ist keine Beleidigung gegen Dana White, weil er es so möchte.
Ja.
Nur das höre ich bei Vince McMahon nicht. Und er tritt als Geschäftsmann.
Und da sehe ich dann wieder die Problematik. Denn damit so ein Projekt wie zum Beispiel Fight Island funktionieren kann und damit die UFC auch weiter funktionieren kann, ist ja Wachstum erforderlich. Man hat jetzt so, glaube ich, so einen kleinen Peak wieder erreicht. Wir merken es, weil die Star, es verkauft sich alles nicht mehr so gut. Es ist auch ein bisschen überfüttert. Ey, jede Woche ein Kampfsport-Event von einer Firma allein. Das mal drei, mal vier. Ey, es ist ein bisschen viel mittlerweile. Auch für der Amerikaner, versteht's, passt es eher. 350 Millionen Leute, Deutschland 80 Millionen Leute.
Ich wollte gerade sagen, das, was dort als wow, da gucken ist, wenn ich mit einer absoluten Zahl komme, im Vergleich zu Deutschland, natürlich haben die USA einfach mehr Zuschauer.
Ganz klar.
Also, und sie zehren immer noch von dieser Spike-TV-Sache. Punkt.
Richtig. Und jetzt kommen sie an diese Insel und jetzt müssen sie ja wieder wachsen. Und ich glaube, jetzt ist die Problematik, weil jetzt müsste sich die UFC wieder als reine Sportfirma darstellen. Und dann haben wir wieder die Problematik. Es ist das typische Bild, Mautposition, Headkick, Choke, Angle Lock, Armbar. Und das sind die Bilder, die du dann als Highlight den Leuten verkaufen möchtest. Oder ein böser Stare-Down bei einer Pressekonferenz oder beim Wiegen, der ja auch gesetzt ist, dass zu spät ist.
Hatte ich dir die Sache gesagt, als es hieß, bei einem Stare-Down, als ein kubanischer Boxer von uns gegen Klitschko angetreten ist und dann so, schubst mal den Klitschko.
Ja, solche Sachen sind's.
Schubst mal den Klitschko. Will ich nicht.
Nee.
Will ich nicht. Schubst den Klitschko. Ja.
Aber das sind diese Inszenierung pur. Auch beim Wiegen. Leute, die werden zuvor gewogen. Es ist Show. Aber es ist super. Es ist eine unterhaltsame Show. Ich habe mir auch schon Wiegen live angesehen. Fand ich dope. Aber jetzt haben wir die Problematik. Jetzt sind sie auf einer Insel. Ich musste mich wieder als Sport einfach darstellen, der brutal ist. Es ist Gewalt hoch 10. Es ist so. Es ist nochmal MMA. Und ich bin dem Sport verfallen. Deswegen war ich dran beteiligt. Es ist versuchter Mord und irgendeiner geht dazwischen. Irgendeiner geht dazwischen. Selbst das Regelwerk sagt, Leute, der Kampf geht so weit, bis er abgebrochen wird. Oder die Zeit ist vorbei. Es ist absolut auch ein Chokehold. Wenn der Ref es nicht sieht und du löst den Griff, kann es durchaus sein, dass du Strafpunkte bekommst.
Dass Chokeholds gefährlich sind, das...
Aber genauso wie Kicks und so weiter. Und das präsentierst du jetzt wieder den neuen Fan. Und jetzt ist ein Problem, weil nämlich auch der Amerikaner immer noch ein bisschen prüde ist teilweise und sagt, zu viel Gewalt. Besonders in der jetzigen Zeit, wo Cops in Amerika wieder reihenweise auftauchen, dass sie Leute umbringen auf der Straße, wo extreme Demonstrationen laufen. In Deutschland schwappt es auch über. Wir sind ja so ein bisschen so, wir unterstützen ja gerne mal unseren großen Bruder Übersee in der Stimmungslage. Wir ziehen ja da voll mit. Und da muss ich jetzt einen Gewaltsport verkaufen. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt habe ich aber keine sympathischen Leute mehr oder Leute, die generell Charaktere sind, die ich aufs Foto knallen kann, die einfach nur schön dastehen. Es gibt nämlich nur leider einen Daniel Cormier bei der UFC, den ich überall hinsetzen kann. Und wenn ich sage, ey, den habe ich nicht nur Bock, ein Training zu machen, mit dem würde ich auch einen Kampf machen, weil ich weiß nämlich ganz genau, danach umarmen wir uns, wir sind Freunde und wir gehen vielleicht sogar noch was trinken. Das habe ich dann leider nicht mehr. Und dann wird die UFC höchstwahrscheinlich wieder einbrechen, dann kommen die Leute wieder. Und jetzt haben wir den Punkt, wir schließen den Kreis. Dann werden sich die Leute wieder hinstellen und sagen, hey, wie kann es aber sein, dass unsere Paydays so schwach sind und auch in ein paar Jahren, wenn die Stars von heute wieder sagen, irgendwas hat hier nicht gestimmt. Und das ist ein Problem. Und es kann mir doch niemand erzählen, dass der Dana White sagt, jawohl, wir tun alles für den Sport, was er ja auch immer gerne verwendet, so ein bisschen als Slogan.
Das ist so ein Grundsatz für den Respekt des Sports. Ein normaler Zuschauer hat keine Ahnung, was du da...
Dann Respekt.
Hört auf, also wirklich, das ist sprachlich... Eine Generalisierung, gleichzeitig eine Tilgung, das sind Begriffe.
Weil du nämlich keinen Respekt hast, wenn du dagegen sprichst.
Gegen was? Ja, genau. Das sind einfach. Das ist auch noch eine Nominalisierung, um noch einen Begriff reinzuwerfen, die einfach nur blind verwendet werden. Ja. Wo ich dann frage, okay, beschreib mir das mal genau. Was sind denn das? Was wird denn damit genannt und was wird damit bezeichnet? Und dann werden wir wieder Nominalisierungen eine nach der anderen rausgeworfen.
Du haust eine Floskel nach dem anderen aus und ich sage, wenn ich einen Punkt Respekt habe, und das muss ich wirklich als komplett Außenstehender machen, der auch nur, ich habe einen Fake-Sport betrieben. Fakt. Ich kenne mich ein bisschen mit der Thematik aus, was Fakt. MMA anbelangt. Fakt. Deswegen habe ich es ja auch kommentieren dürfen. Danke dafür nochmal. Aber wenn ich ständig nur Respekt höre und ich habe da aber so eine riesen Lücke, was die Zahlungen anbelangt, bei 600 Fighter, die angeblich unter Vertrag stehen. Und ich höre immer nur was von Respekt und wir machen den Sport groß. Ey, dann bezahl die Leute ein bisschen besser. Weil dann haben wir nämlich nicht mehr den Fall, dass ein Tito Ortiz, Frank Mir, bei dem war es nicht wegen der Kohle, der hat einfach gemerkt, die Konkurrenz ist zu stark bei der UFC, ist deswegen gegangen. Absolut legitim.
King Mo.
Rampage, der sich weigert zu kämpfen. Dann bezahlt die Leute ein bisschen besser. Und dann darf man auch, wie du sagst, als Bostoner Gossenschnauze darf man nicht immer so dünnhäutig sein, wenn dir irgendwelche Journalisten genau das vorwerfen. Dass du Knebelverträge hast, dass du es ausnutzt, dass du Einzige bist, der gerade etwas machst und das dann immer legitimierst, wenn, sollen sie doch mauen, mir vollkommen egal,
also rein, Fluch hinterher. Es ist so unglaublich, rein vom Sprachmodell, was da alles gerade immer getilgt wird. Und nochmal, das war jetzt dieses Respekt, Ding. Das wird ja nicht nur bei MMA, das wird ja bei allen möglichen Dingen verwendet. Ja. Und dann ist es bei mir immer so ein Gefühl, der benutzt das nicht als eine Generalisierung, um zu verantworten, was du gerade machst, denn dafür wird es in meinen Augen missbraucht.
Ja, ist ein Druckmittel. Ist ein sprachliches Druckmittel.
Übrigens, ist ein militärisches Druckmittel.
Wenn Respekt nicht mehr zieht, dann kommt das nächste Wort. Team. Wenn du dir richtig hart Art geben möchtest, dann bezeichnest du das als Familie.
Oh ja.
Denn deine Familie verlässt du nicht und die lässt du auch nicht im Stich. Das ist, und das passiert mir da auch zu häufig. Himmel, Herrgott, mein Name ist Dennis Pötsch, ich werde nie wieder die UFC kommentieren.
Das, was du gerade zum Schluss gemacht hast, das ist nicht nur UFC, das wird in das achte Sport, mal darauf, auch in Unternehmen, in rein normalen Unternehmen, wenn solche Worte bei euch in Mails und sowas verwendet werden, sprecht mal die Leute darauf an, warum es gemacht wird. Und was da überhaupt für eine Tonalität in manchen Mails steckt.
Vielleicht ist auch das große Problem, das ich habe, weil ich eben solche Geschichten höre. Und ich höre sie eben verstärkt aktuell von Dana White, weil es der Einzige ist, der was macht gerade. Du sagst es ja, Vince, auf der WWE-Seite ist extrem still. Ist auch besser so.
Er hat seine vierteljährigen Aktionärsversammlungen. Genau. Und da drückt er es in einer Art und Weise aus, wie es in solchen Versammlungen
die Leute wollen Content, wir es wissen, Content-Erschaffung ist wichtig, regelmäßig darf nicht abbrechen, Punkt. Und wenn man sich die Zahlen von denen anschaut, die sind ja auch dieses Jahr wieder anscheinend, werden die vom Umsatz her einen Rekord knacken.
Ja.
Jetzt auf der anderen Seite habe ich eben die Gossen-Version mit Dana White, den ich extrem unterhaltsam finde. Nochmal.
Ja, ich auch. Ich finde ihn
super
ja,
unterhaltsam.
Das ist
aber
ja das Schöne. Ich kann mir Videoclips von Dana White angucken.
Und ich lache mich weg.
Ja. Und
großartig.
Er will es doch auch so. Er
großartig.
Will es doch auch so.
Aber ich muss tatsächlich trotzdem nochmal sagen, deswegen versuche ich ein bisschen so diese Stimme der Vernunft hier gerade auch zu sein. Das ist schön.
Ah, da war er wieder.
Branding. Wenn ich ständig von Respekt rede und dafür von Wachstum und vom Sport, dann ist vielleicht wirklich an der Zeit mal zu sagen, hey, wir organisieren die Leute ein bisschen mehr und jeder bekommt sein Geld, das, was ihm zusteht und nicht das, was ich glaube, das ihm zusteht. Und dann haben wir vielleicht eine ganz, ganz andere Situation und wir haben einen gesünderen Sport wieder. Weil dann haben wir wirklich den Sport MMA wieder da, weil die Leute ja sagen können, hör mal zu, alles klar, das ist mein Wert. Ich weiß übrigens auch, dass ich den da bekomme. Jetzt musst du mir einen Grund liefern, warum ich bei dir antreten sollte. Und aktuell ist es umgekehrt mit, wir sind die Einzigen, die antreten und du willst doch einen UFC-Vertrag. 600 Vertragsfighter, davon kenne ich mit Leichtigkeit 500 nicht, die aber alle zu Hause sagen können, bing, 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 da ist es. Ich kenne es nur noch aus meiner Situation, als die WWE damals bei mir angerufen hat, mich angeschrieben hat und ich habe die ersten Dokumente bekommen. Ey, da war ich, oh, keine Sau kannte mich deswegen. Auch heute nicht. Nur die Leute von ProSieben Max.
Sehr gut.
Nein.
Also die Sache ist, solche Begrifflichkeiten werden deshalb natürlich auch sprachlich genutzt. Denn wenn du auf der einen Seite Respekt hast, hast du auf der anderen Seite respektlos. Das heißt, du erschaffst so eine wunderschöne Dualität. Und wir Menschen brauchen so eine Dualität, weil wir dann einordnen können zwischen gut und böse, positiv und negativ. Das brauchen wir und das suchen wir und das wird damit auch noch befördert. Muss mir immer darüber im Klaren sein. Wenn ich sage, oh, da hat er das, damit hat er Respekt ausgestrahlt und damit hat er eine Treue gegenüber dem Unternehmen auch bewiesen.
Dass dir gegenüber nicht treu ist. Das ist das Schlimme daran.
Damit schaffe ich ein Urteil und kann gleichzeitig damit einen Gegenpol schaffen, wenn jemand sich nicht nach diesem Wert, den ich selber im Übrigen willkürlich erschaffen habe, kann ich den anderen als Bösen darstellen.
Ja.
Das wird leider nicht so groß dargestellt, diese Dualität und dieses Schubladendenken auch in der Hinsicht. Nur dafür sind wir ja hier.
Wir brechen diese Struktur auf. Wir sagen Dinge, die andere nicht ansprechen. Wir blicken hinter den Vorhang. Nee, wir heißen nicht so. Wir schauen zwischen den Seilen. Was auch immer. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, da haben wir es wieder geschafft. Ich sehe gerade schnelle Verabschiedung. Alles klar. Von mir aus hier, macht es gut, bis bald. Und ich sage wie immer, mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause.
Bis zum nächsten Mal. Er ist @DennisSchautTV. Ich bin @Valandipedia. Bis zum nächsten Mal bei Zwischen den Seilen, der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissens.